Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich. Herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Die Folgen des Klimawandels beschäftigte nicht nur die Ampel bei ihrem Koalitionsausschussmarathon, sondern längst auch die Gerichtssäle. Und immer wieder geht es dabei um die Frage, ob dafür die harte Tour angebracht ist oder doch eher der um Einsicht werbende Appell. Die Hamburger Juristin Roda Verheyen hat für sich die Antwort längst gefunden. Die Anwältin verklagt Großkonzerne und Staaten und hat die Bundesregierung gezwungen, ihre Klimagesetze nachzubessern. Über ihren Kampf ums Klima, der immer auch ein Schutz von Menschenrecht ist für sie, hat sie gemeinsam mit der Journalistin Alexandra Endres ein Buch geschrieben, das eine Ermutigung sein will, es ihr nachzutun. Wir stellen es Ihnen gleich vor. Außerdem bei Andruck geht es um den gescheiterten Hitler-Ludendorff-Putsch, der sich im November zum 100. Mal jährt, um einen ziemlich ungewöhnlichen Atlas, der die Weltgeschichte mit neuem Blick erzählt und um das Buch der Pulitzer-Preisträgerin Isabel Wilkerson, die das Erbe der Sklaverei in Amerika in Bezug setzt zum indischen Kastenwesen. Hierzulande, aber auch in vielen anderen Ländern klagen mittlerweile Menschen und Nichtregierungsorganisationen gegen Staaten und Unternehmen, um mehr Klimaschutz einzufordern. Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace, German Watch und andere führen öffentlichkeitswirksame Prozesse. Eine der RechtsanwältInnen dahinter ist Roda Verheyen. Die Hamburger Juristin kämpft seit vielen Jahren mit den Mitteln des Rechts gegen den Klimawandel. Sie stand hinter der Verfassungsbeschwerde junger Menschen, die vor 2 Jahren zum aufsehenerregenden Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichtes führte. Sie klagte im Namen eines peruanischen Bauern gegen den Energieriesen RWE. Sie vertritt eine Klimaaktivistin und einen Biobauern gegen den deutschen Autohersteller VW. Über ihre persönlichen Erfahrungen, die sie vor Gericht im Kampf gegen den Klimawandel gesammelt hatte, und über die einzelnen Gerichtsverfahren hat sie jetzt mit der Journalistin Alexandra Endres, freie Journalistin für Klima, Umwelt unter anderem bei Zeit Online, ein Buch geschrieben. Wir alle haben ein Recht auf Zukunft, eine Ermutigung, so der Titel. Peggy Fiebig stellt es vor.
Es war ein Paukenschlag in Sachen Klimaschutz, der Ende April 2021 aus Karlsruhe kam.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig und muss nachgebessert werden. Mit dieser wegweisenden Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht die Politik aufgefordert, mehr für den Klimaschutz zu tun. Durch das Gesetz werden demnach vor allem die Freiheitsrechte der jungen Generationen verletzt.
Sie sei wohl jubelnd durch den Flur der Kanzlei in Hamburg gelaufen, schreibt Roda Verheyen über jenen denkwürdigen Tag im Frühjahr vor 2 Jahren, als sie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu ihrer Klimaklage erstmals in den Händen hielt. Karlsruhe hat ihren Mandanten Recht gegeben. Die Verfassungsbeschwerde, die der Bundesrepublik einen unzureichenden Klimaschutz vorwarf und die Roda Verheyen als Rechtsanwältin vertreten hatte, war erfolgreich.
Es ist also ein Morgen, den ich in keinem Fall mehr richtig wiedergeben kann, außer mit einem wirklich überwältigenden Gefühl von, es hat sich alles irgendwie gelohnt. Die Anspannung und die durchwachten Nächte.
Die erfolgreiche Verfassungsbeschwerde ist ein Meilenstein für die Durchsetzung eines effektiven Klimaschutzes. Erstmals hat das höchste deutsche Gericht bestätigt, dass die Politik die Rechte künftiger Generationen verletzt, wenn sie nicht mehr für den Klimaschutz tut. Es war kein leichter Weg bis dahin. Roda Verheyen erzählt ihn gemeinsam mit der Journalistin Alexandra Endres in ihrem Buch. Sie habe unzählige Anfragen zu den von ihr geführten Verfahren bekommen, so die Anwältin, vor allem von jungen Menschen.
Ich wollte ganz gerne denen einfach die Möglichkeit geben, die ganze Geschichte einmal zu lesen, ohne immer wieder von vorne anfangen zu müssen. Auch damit man dann in der Debatte vielleicht ein Stück weitergehen kann.
Die Geschichte, von der Roda Verheyen spricht, beginnt und endet nicht mit dem Karlsruher Verfahren. Deshalb spielt die erfolgreiche Verfassungsbeschwerde in ihrem Buch zwar eine wichtige Rolle, sie wird aber eingebettet und in Zusammenhang gebracht zu nationalen und internationalen Entwicklungen in der Klimaschutzdebatte. Ohne das Pariser Abkommen beispielsweise wäre vieles, was bisher vor den Gerichten erreicht wurde, wohl nicht möglich gewesen. Dabei hielt Verheyen die Ergebnisse des Abkommens zunächst für leere Worte.
Erst später begriff ich, Wenn die 1,5 Grad im Pariser Klimaabkommen in dieser Klarheit benannt werden, dann kann man sie auch als juristischen Hebel benutzen. Zum Beispiel in Deutschland. Dadurch, dass das Pariser Abkommen ratifiziert und seine Ziele auch ins deutsche Recht aufgenommen wurden, konkret in § 1 des Klimaschutzgesetzes, werden die 1,5 Grad für die deutsche Politik zur verbindlichen Norm und zum Maßstab für Gerichtsurteile. Für das Verfahren des Bundesverfassungsgerichts waren die 1,5 Grad und das Ziel der Treibhausneutralität jedenfalls von zentraler Bedeutung.
Das Buch ist keine juristische Abhandlung. Es geht um Recht, natürlich, aber auch um Wissenschaft. In 8 Kapiteln beschreibt Roda Verheyen, wie Erkenntnisse aus der Klimaforschung rechtlich genutzt werden können, um die Akteure, seien es Staaten, seien es Unternehmen, mithilfe der Gerichte dazu zu bringen, hier mehr Verantwortung zu übernehmen. Anschaulich wird der Text dabei auch, weil Roda Verheyen immer wieder eigene persönliche Erfahrungen einpflicht und auch jene zu Wort kommen, die hinter den Klagen stehen. Sophie Baxen beispielsweise, die junge Studentin von der Insel Pelvorm, eine der Beschwerdeführerinnen in Karlsruhe. Oder auch Saul, jener peruanische Bauer, mit dem Verheyen den Energieriesen RWE verklagte und der fordert, dass das Unternehmen Verantwortung für die Folgen seiner Emissionen übernimmt, weil die mitursächlich für die fatalen Auswirkungen des Klimawandels seien, die ihn und seine Familie ganz konkret betreffen. Verheyen zitiert den Südamerikaner.
Ich möchte, dass Sie anerkennen, welches Leid Sie verursacht haben und dass Sie zu Ihrer Verantwortung stehen, erklärt Saul. Das ist mein größter Wunsch. Wenn dieses Unternehmen das tut, werden die anderen großen Verschmutzer merken, dass sie ihnen folgen müssen.
Sauls Verfahren wird derzeit beim Oberlandesgericht Hamm verhandelt. Das Landgericht Essen hatte die Klage noch abgewiesen. Auch wenn viele der Verfahren, die Roda Verheyen führt, durch Organisationen wie Greenpeace oder German Watch unterstützt werden, aus Klägerperspektive ist es oft ein David gegen Goliath. Und regelmäßig auch von Niederlagen und Rückschlägen gekennzeichnet. Vor wenigen Wochen erst hatten Gerichte in Braunschweig und in München Klimaklagen gegen die Automobilhersteller VW und BMW abgewiesen. Und auch das Verfahren, das letztendlich zur erfolgreichen Verfassungsbeschwerde führte, scheiterte zunächst vor den Verwaltungsgerichten. Aber selbst wenn man verliert, kann man gewinnen, schreibt Roda Verheyen.
Auch abgewiesene Klagen können das Recht und damit die Umwelt ein Stück weiterbringen. Sie sind wie Steine am Ufer eines Flusses, den man überqueren muss, der aber zum Drüberspringen viel zu breit ist. Um hinüberzukommen, werfe ich einen Stein ins Wasser, prüfe seine Stabilität, und mit jedem Stein, der auf diese Art hinzukommt, entsteht allmählich ein Pfad zum anderen Ufer. So kann ich hinübergehen. Und ein Gericht kann mir dabei vielleicht folgen und irgendwann auch der Gesetzgeber. Jede Klimaklage, egal wo in der Welt sie erhoben wird, ist wie ein solcher Stein.
Dieser Optimismus prägt das Buch von Roda Verheyen und endet in diesem Sinne konsequent mit einem Zitat von Hermann Hesse. Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.
Meint unsere Rezensentin Peggy Fiebig über das Buch von Rechtsanwältin Roda Verheyen, das sie gemeinsam mit der Journalistin Alexandra Endres geschrieben hat. Wir alle haben ein Recht auf Zukunft, eine Ermutigung, lautet der Titel. Es ist bei DTV erschienen, zählt 296 Seiten und kostet 24 Euro. 1923 wird gerne als Schicksalsjahr der Deutschen bezeichnet, weil in diesem Jahr sich so viele Krisen verstärken, dass die Weimarer Republik ernsthaft gefährdet war. Neu waren sie nicht, diese Krisen. Die Besetzung des Rheinlands durch französische und belgische Truppen war zum Beispiel die Folge der ausbleibenden deutschen Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg. Und Ruhrbesetzung und Reparationszahlungen wiederum trugen wesentlich dazu bei, dass aus der Inflation eine Hyperinflation wurde. Dazu kam das politische Wirrwarr, in dem separatistische Bewegungen ebenso gediehen wie rechtsradikale und kommunistische Umsturzpläne. Viele Bücher sind in den vergangenen Wochen und Monaten erschienen, die es nicht leicht hatten, dieses vielschichtige Jahr auf eine verständliche Weise zu analysieren. Einige davon haben wir Ihnen bei Andruck vorgestellt. Heute kommt noch ein weiteres hinzu, das der Historiker und Autor Wolfgang Nies geschrieben hat. Er hat sich lieber direkt nur auf einen Aspekt des Jahres konzentriert, und zwar auf den gescheiterten Putschversuch der NSDAP unter Adolf Hitler und Erich Ludendorff am 8. und 9. November in München. Von dieser dilettantischen Aktion ausgehend erzählt Nies die Geschichte eines Hochverrats, an dem große Teile der bayerischen Führung beteiligt waren und dessen Ausläufer bis nach Berlin reichten. Wolfgang Stehnke hat sein Buch gelesen.
An das deutsche Volk. Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin ist heute für abgesetzt erklärt worden. Eine provisorische deutsche Nationalregierung ist gebildet worden. Diese besteht aus General Ludendorff, Adolf Hitler, General von Lossow, Oberst von Seisser.
Der Text einer Proklamation, die von der NSDAP in der Nacht vom 8. auf den 9. November 1923 überall in München plakatiert wurde. Wenige Stunden zuvor hatte ein Stoßtrupp aus SA-Leuten und Kämpfern anderer paramilitärischer Verbände der Rechten eine politische Versammlung gestürmt, die vom bayerischen Generalstaatskommissar Gustav von K. im Bürgerbräukeller anberaumt worden war. K., seit Wochen im Konflikt mit der Berliner Reichsregierung, wollte in dem Lokal zum 5. Jahrestag der Novemberrevolution sein politisches Programm vorstellen, wurde aber jäh unterbrochen.
Hitler hielt eine Pistole in der einen, einen Bierkrug in der anderen Hand. Er schmetterte den Bierkrug krachend auf den Boden und brüllte in den Saal: Soeben ist die nationale Revolution ausgebrochen.
Die filmreife Szene, die der Autor hier schildert, war der Auftakt zum Hitlerputsch, den die Nationalsozialisten trotz seines blutigen Scheiterns zu einem Kernstück ihrer Propagandaerzählung über die angeblich heroische Kampfzeit der Bewegung machten. Wolfgang Nies, Journalist und Historiker, möchte in seinem Buch zeigen,
dass der Hitlerputsch keineswegs nur Hitlers Putsch war.
An dem Versuch, die junge Demokratie in Deutschland zu beseitigen, waren alte Eliten aus Politik, Militär, Wirtschaft und Verwaltung beteiligt. Bayern betrachteten sie als Ordnungszelle, die im Krisenjahr 1923 nach einem Sturz von Kanzler Stresemann in Berlin für die Errichtung einer nationalen Diktatur nach dem Vorbild von Mussolinis Regime sorgen sollte. Zu diesen Kreisen gehörte das Triumvirat um Generalstaatskommissar Gustav von K., der Bayern mit diktatorischen Vollmachten regierte, General von Lossow, Landeskommandant der Reichswehr und Landespolizeichef von Seisser. Sie sondierten bereits in Berlin, ob die Reichswehr sich eventuell gegen die Regierung wenden könnte. Hitler war für die bayerische Führungsriege nur eine Nebenfigur, wie Nies betont, bis zum Abend des 8. November 1923 im Bürgerbräukeller. Er drängte das Triumvirat in ein Nebenzimmer und erklärte mit vorgehaltener Waffe sein Programm. Hinzu kam später General Erich Ludendorff, ehemals Chef der obersten Heeresleitung, der schon vorab in den Putschplan eingeweiht war. Nach anfänglichem Zögern willigten Lossow und Seisser ein. K. erklärte sich bereit, die Leitung der Geschicke Bayerns als Statthalter der Monarchie zu übernehmen. Dann ging das Triumvirat mit Hitler und Ludendorff zurück in den Saal. Der Historiker Alexander von Müller, auch er ein Feind der Republik, hat geschildert, wie Hitler mit K. vor das begeisterte Publikum trat.
Er hielt dessen Hand lang in der seinigen fest, so dass das Bild der beiden Männer auf dem Podium sich allen Anwesenden im Saal deutlich einprägen musste, wie eine Art Rütli-Schwur vor versammeltem Volk.
Als Hitler, der nicht nur die NSDAP anführte, sondern auch eine Dachorganisation paramilitärischer Verbände der Rechten, den Bürgerbräukeller verlassen hatte, um den weiteren Einsatz seiner Truppen zu organisieren, gab Ludendorff die festgesetzten Politiker wieder frei. Kahr, Lossow und Seisser brauchten Stunden, bis sie sich von ihrer Zustimmung zu Hitlers Putsch distanzierten. Hitler habe sie mit Waffengewalt erpresst, erklärte Kahr in der Nacht. Die NSDAP und weitere rechtsradikale Kampfverbände seien aufgelöst. Der Historiker Wolfgang Nies:
Damit war dem Putsch seine Grundlage entzogen, denn dessen unabdingbare Voraussetzung war von Anfang an gewesen, dass sich die Bayerische Reichswehrdivision und die Landespolizei beteiligen.
Hitlers Bürgerkriegstruppe war das nicht bewusst. Sie verlangte nach weiteren Aktionen. In dieser Lage beschloss Ludendorff die Fortsetzung der schlecht vorbereiteten Operation in Form eines Propagandazuges. In 16er Reihen marschierte die SA durch die Stadt, Hitler und Ludendorff an der Spitze. Der Zug der bewaffneten Demonstranten durchbrach Polizeiketten, bis an der Feldherrenhalle Schüsse fielen. Am Ende gab es 18 Tote, 4 Polizisten, 13 Putschisten und ein Unbeteiligter. Wolfgang Nies beschreibt den Putsch samt Vor- und Nachgeschichte genau und lebendig. Auf der Basis der einschlägigen historischen Forschung zeigt er auf, wie der politische Emporkömmling Adolf Hitler vom gehobenen Münchner Bürgertum protegiert wurde. Dass Kahr und seine Leute sich von ihm distanzierten, lag vor allem an Hitlers übereiltem Losschlagen. Wie Nies betont, teilte Kahr das Ziel, die demokratische Reichsregierung unter Kanzler Stresemann zu beseitigen, mit den alten Eliten, die gleichfalls gegen die Novemberverbrecher an der Spitze einer Judenrepublik hetzten. Entsprechend milde fiel das Urteil der bayerischen Justiz aus, die den Fall statt des eigentlich zuständigen Reichsgerichtes an sich zog. 5 Jahre Festungshaft, von denen Hitler gerade einmal 9 Monate unter äußerst komfortablen Bedingungen absitzen musste. Mit seiner Darstellung dekonstruiert Wolfgang Nies in der Tat die NS-Mythen, die eine konsequente Linie vom Münchner Putsch zur sogenannten Machtergreifung des Jahres 1933 behaupteten. Die Lektion, die Hitler selbst aus seinem Scheitern zog, lässt der Autor leider unerwähnt, nämlich die Macht künftig unter Ausnutzung aller legalen Spielräume anzustreben.
Wolfgang Stehnke las für Andruck das Buch von Wolfgang Nies, Der Hitlerputsch 1923, Geschichte eines Hochverrats, lautet der Titel. Er ist bei CH Beck verlegt, 350 Seiten, kosten 26 Euro. Vor 2 Jahren erschien vom Autor übrigens im selben Verlag ein Buch über den 9. November als Schicksalstag der Deutschen. Auch darin thematisiert er den Hitlerputsch. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Ohne den ehemaligen hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer hätte es bedeutende Etappen der strafrechtlichen Aufarbeitung nationalsozialistischen Unrechts im Land der Täter nicht gegeben. Ohne Jan Zehn in Polen aber auch nicht, denn auch dort kam 1945 eine umfassende juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Gang. Und der Krakauer Untersuchungsrichter Jan Zehn spielt dabei eine Schlüsselrolle. Er verhörte zahlreiche an Polen ausgelieferte Nationalsozialisten, darunter den Kommandanten des KZ Auschwitz, Rudolf Höss. Und er war treibende Kraft für die Verurteilung vieler Verantwortlicher. Beim Frankfurter Auschwitz-Prozess in den 60er Jahren arbeiteten Fritz Bauer und Jan Zehn eng zusammen. Doch anders als Bauer kannten Jan Zehn in Polen viele Jahre nur wenige. Der polnische Politikwissenschaftler und Journalist Philipp Gańczak wollte das ändern und schrieb vor 3 Jahren Zehns Biografie. Jetzt liegt sie auch auf Deutsch vor mit dem Titel Jan Zehn und die Ahndung der Verbrechen von Auschwitz. Viktoria Eglau stellt Ihnen das Buch vor.
März 1945. Im polnischen Krakau wird die Kommission zur Untersuchung der deutschen Hitlerverbrechen in Auschwitz gebildet. Zu den Politikern, Wissenschaftlern und Kulturschaffenden stößt nach wenigen Wochen der junge Jurist Jan Zehn. In den folgenden Monaten widmet sich die Kommission der Befragung von Auschwitz-Überlebenden und der Beweisaufnahme auf dem Gelände des befreiten NS-Vernichtungslagers. Als Zehn und ein weiterer Jurist die Ermittlungen aufnehmen, ist das Lagerspital von Auschwitz noch in Betrieb, in dem sich rund 400 ausgemergelte und kranke ehemalige Gefangene befinden. Wie der Journalist Philipp Ganczak in seiner Biografie über Jan Zehn schreibt, gestaltet sich die Arbeit in Auschwitz unter anderem deshalb schwierig, weil ein Teil der Beweisstücke zerstört worden war. Aber Zehn gelang es, unter anderem die Häftlingskartei sowie Befehlsschreiben der Lagerleitung zu bergen.
Im Einklang mit den Prinzipien der Kriminalistik 4 und 5 teilt er sich, um in aller Eile die größtmögliche Menge an Beweismaterial sicherzustellen.
Zitiert Buchautor Ganczak einen Mitarbeiter Jan Zehns. Die Schilderung von Zehns erschütternden Begegnungen und Funden in Auschwitz im ersten Kapitel macht nachvollziehbar, dass der Jurist fortan alle seine Energie darauf verwendete, die Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Zunächst ging es darum, die Auslieferung von Nationalsozialisten zu erwirken, die in Polen Verbrechen begangen hatten. 1946 gehörte Jan Zehn der polnischen Militärmission zur Untersuchung der deutschen Kriegsverbrechen an. Er reiste nach Wiesbaden in die amerikanische Besatzungszone. Die Zusammenarbeit der Polen mit den US-amerikanischen und britischen Behörden trug Früchte. Ende Mai 1946 wurden 9 NS-Verbrecher der polnischen Justiz überstellt. Weitere sollten folgen. Einer Reihe von Schwergewichten widmet der Autor eigene Kapitel. Etwa Amon Goeth, Kommandant des Konzentrationslagers Płaszów am Rande von Krakau. In Steven Spielbergs Film Schindlers Liste sah man Goeth willkürlich auf Häftlinge schießen. Dass der österreichische Nazi dies tatsächlich tat, belegen Fotos und Zeugenberichte. Jan Zehn vernahm als Untersuchungsrichter sowohl Zeugen, die Goeth schwer belasteten, als auch den ehemaligen KZ-Kommandanten selbst, der sich bis zum Schluss nicht schuldig bekannte. Anders Rudolf Höss, der von 1940 bis 1943 Kommandant des KZs Auschwitz war und die Verantwortung für die Verbrechen übernahm, die dort begangen wurden. Höss berichtete Richter Zehn in allen Einzelheiten von den entsetzlichen Zuständen im Lager und gab zu, dass er die Vernichtung der Juden in Auschwitz mitorganisierte.
Die Pläne der Gaskammern, in denen in Auschwitz die Menschen mit Zyklon B vergiftet wurden, wurden von Karl Bischoff, dem Chef der Zentralbauleitung, und mir erstellt.
Ein Zitat aus einem Verhörprotokoll. Dass sich Rudolf Höss entschloss, seine Erinnerungen aufzuschreiben, eine überaus wichtige Quelle für die Justiz und die Geschichtsschreibung, war auch dem Taktgefühl des polnischen Richters Zehn zu verdanken, wie Philipp Ganczak unter Berufung auf einen Zeitzeugen schreibt. Sowohl Höss als auch Amon Goeth wurden in Polen gehängt. Auch die KZ-Aufseherin Maria Mandl wurde von Zehn verhört und dann von der polnischen Justiz zum Tode verurteilt, ebenso wie andere NS-Verbrecher. In den 1960er Jahren, er war inzwischen Universitätsprofessor, beschäftigte sich Zehn noch einmal intensiv mit den Nazi-Verbrechen, als er bei der Vorbereitung des Frankfurter Auschwitz-Prozesses eng mit der deutschen Justiz zusammenarbeitete. Er half bei der Organisation eines Ortstermins in Auschwitz, an dem unter anderem ein Frankfurter Richter, Staatsanwälte und Verteidiger teilnahmen, dem Eisernen Vorhang zum Trotz. Jan Zehn starb tragischerweise kurz vor Beginn des zweiten Auschwitz-Prozesses in seinem Frankfurter Hotel an einem Herzinfarkt, am 12. Dezember 1965. Mit seiner sorgfältig recherchierten und spannend geschriebenen Biografie ehrt Philipp Ganczak einen heute in Deutschland wenig bekannten, mutigen und unermüdlichen Juristen. Aber der Autor geht auch auf ein paar Schatten in Zehns Vita ein. Etwa erzählt er, wie dieser Anfang der 1950er Jahre an der Vorbereitung des Prozesses gegen den SS-Führer Gerhard Maurer teilnahm und sich vor den stalinistischen Propagandakarren spannen ließ. Jan Zehn forderte damals, dass
alle Beteiligten, einschließlich des Angeklagten und seines Verteidigers, zu Anklägern des imperialistischen Kapitalismus in internationaler Dimension werden.
An der Schlüsselrolle, die Jan Sehn für die Ahndung der in Polen begangenen NS-Verbrechen spielte, ändert dies jedoch nichts.
Viktoria Eklau über das Buch des polnischen Journalisten Philipp Ganczak. Jan Sehn und die Ahndung der Verbrechen von Auschwitz. Aus dem Polnischen übersetzt wurde es von Lothar Quinckenstein und ist bei Wallstein verlegt. 238 Seiten, 26 Euro. Schon einige haben versucht, die Geschichte der Menschheit zwischen zwei Buchdeckel zu bringen. Aber es wird immer schwieriger, besonders weil längst klar ist, dass es zu nichts führt, wenn man Geschichte nur aus europäischer Sicht erzählt. Der französische Geograf und Historiker Christian Gradaloup wagt nun einen neuen Wurf. Er hat schon mehrfach auf beeindruckende Weise gezeigt, wie Geografie und Geschichte zusammenspielen. Er schrieb ein Buch über die Erfindung der Kontinente und eines über die Globalgeschichte des Frühstücks. Und nun hat er einen modernen Atlas vorgelegt, in dem er die großen Linien der Menschheitsgeschichte anhand von 515 Karten erzählt. Ein Wagnis, das gelungen ist, meint unser Rezensent Peter Carstens, der sich Gradaloups Atlas Geschichte der Welt angeschaut hat.
Die Geschichte der Menschheit begann vor etwa 7 Millionen Jahren irgendwo nördlich des afrikanischen Tschadsees. Seit ungefähr 200.000 Jahren gibt es den Homo sapiens, der von Afrika zunächst nach Europa und Asien gelangte. Wie das alles geschah, kann man auf einer Karte studieren, die Jahrmillionen auf wenige Umrisse, Kästchen und Pfeile zusammenfasst. Diese Karte steht am Anfang eines Atlas von Christian Gradaloup, der auf den folgenden 600 Seiten illustriert, was seither in den verschiedensten Epochen und Erdteilen geschah. Er beleuchtet die weitgehend autonomen Zivilisationen um 1500 vor unserer Zeitrechnung, asiatische, arabische und europäische Gesellschaften der sogenannten Alten Welt bis hin zu unserem Jahrtausend. Sein Atlas endet in unseren Tagen bei den aktuellen klimatischen Veränderungen und gegenwärtigen Rivalitäten der Weltmächte. Gradaloup bringt gemeinsam mit einem großen Wissenschafts- und Grafikteam tausende Jahre Weltgeschichte in ein anschauliches, chronologisch geordnetes Format. Diese Aufgabe ist so kompliziert wie die Geschichte selbst. So heißt es in der Einleitung:
Der in einer kartografischen Darstellung geforderten Eindeutigkeit entrinnt niemand. Wo ein Bericht vage bleiben kann, verlangt eine Karte nach konkreten Linien. Daher bedeutet einen Sachverhalt zu zeichnen immer auch klare Entscheidungen zu treffen.
Das gilt natürlich umso mehr, je nebulöser der Sachverhalt ist. Und so zählen zu den kartografischen Meisterwerken in diesem Atlas Darstellungen, die das schwer Darstellbare zeigen, etwa den Verlauf des Dreißigjährigen Krieges oder eine Kartierung der machtpolitischen Achsen in der Zeit um 1400. Damals lagen die Haupthandelszentren der Erde zwischen dem chinesischen Ming-Reich und dem Königreich Indien. Malakka auf Sumatra war einer der zentralen Umschlagplätze. Zu kompliziert? Zum Glück gibt es jeweils am Rande auch kleine Texte, die das Gezeigte erläutern. Bei der Lektüre merkt man rasch, dass der Atlas Menschheitsgeschichte nicht nur, wie lange üblich, aus europäischem Blickwinkel beschreibt. Gradaloup, emeritierter französischer Professor am Collège de France und Geohistoriker, erklärt das so.
Gesellschaften, die früher als geschichtslos bezeichnet wurden, ignorierte man weitgehend oder räumte ihnen bestenfalls kurz vor ihrer Entdeckung einen Platz auf der Weltbühne ein. Erst jetzt, wo die westliche Übermacht anfängt zu schrumpfen, ist die Wissenschaft auf unterschiedliche Entwicklungsstufen gestoßen.
Was der Autor als Zitat »Emanzipation von der großen eurozentrischen Erzählung« beschreibt, stellt die Geschichtsschreibung und Kartografie vor Herausforderungen. Denn wenig Wissen führt eben auch zu weißen Flecken, selbst in einem Atlas, der ganz bewusst außereuropäische Kulturen und Reiche berücksichtigen will. Die meisten vorhandenen Abbildungen entstammen der französischen Geschichtszeitschrift L'Histoire. Gratteloup konnte aus deren großem Funde schöpfen und seine Geschichte der ganzen Welt geradezu komponieren. Und das geht so.
Am Anfang steht die Ausbreitung der Menschen auf der gesamten Erde. Diese sind zunächst für lange Zeit voneinander getrennt, bis die ersten Völker damit beginnen, andere auf zerstörerische Weise zu absorbieren. Über das Chinesische Meer und das Mittelmeer werden die Verbindungen zwischen den Gesellschaften der alten Welt immer enger. Die kleinsten Zivilisationen beginnen zu verschwinden. Mit der Industrialisierung beschleunigt sich dieser Prozess und untergräbt dabei zunehmend die lokale Ebene.
Zwischen den konventionellen und meist kriegerischen Darstellungen der einzelnen Epochen finden sich viele Spezialkarten, die andere Ereignisse kartieren als die gewohnten, etwa die Verbreitungswege der Pest. Sie kam 1338 von China oder Kurdistan. Über eine Schlacht zwischen bereits erkrankten mongolischen Angreifern und genuesischen Verteidigern in Kaffa am Schwarzen Meer gelangte sie nach dem damals bereits eng vernetzten Europa und erreichte 1350 das norwegische Bergen. Eine andere Karte zeigt den Völkermord an den Armeniern anhand von Vertreibungswegen, Konzentrationslagern und Orten von Massakern. Im Begleittext heißt es:
Von den 2 Millionen Armeniern in der Türkei kommen 2/3 ums Leben. Nach August 1915 gibt es in den 6 östlichen Vilayeten keine Kinder, Frauen und Alten mehr, die man wegschicken könnte.
Doch auch wenn es beim Blättern in den Karten zuweilen scheint, als gehe es bei Geschichte hauptsächlich um Unterwerfung, Vertreibung und Tod, bietet das faszinierende Werk auch eine Vielzahl kartografischer Darstellungen des Schönen, etwa zum Siegeszug der Kunst der Renaissance von Italien aus oder eine hübsche Karte zur Rasenverbreitung der erotischen Werke des französischen Schriftstellers Nicolas Courier von Grenoble aus. Manche Begleittexte zeugen von subtilem Humor, andere bringen Menschheitskatastrophen oder Verbrechen auf 10 Zeilen. Man mag den Gratteloup-Atlas als opulentes Nachschlagewerk benutzen, wenn es etwa darum geht, den Verlauf des Hundertjährigen Krieges nachzuzeichnen. Es empfiehlt sich aber auch die Betrachtung und Lektüre am Stück. Dann wird aus dem Atlas ein illustriertes Reisehandbuch durch die Jahrtausende unserer Menschheitsgeschichte.
Peter Carstens über Christian Gratteloups Atlas »Die Geschichte der Welt«. Er wird so gerne gelesen, dass innerhalb kürzester Zeit schon die 6. Auflage auf den Büchertischen liegt. Er ist bei CH Beck verlegt und wurde unter anderem von Martin Bayer, Katja Halt, Anja Lerz und Albrecht Schreiber aus dem Französischen übersetzt. 640 Seiten gibt's für 39,95 Euro. Der amerikanische Pulitzer-Preis gilt als journalistisches Gütesiegel, wohl zu vergleichen mit dem Oscar der Filmindustrie. Die Journalistin Isabel Wilkerson hat ihn 1993 bekommen für eine Reportage bei der New York Times, wo sie damals Büroleiterin in Chicago war, als erste Afroamerikanerin überhaupt. Und seitdem sind viele weitere Preise hinzugekommen, vor allem für ihr Bestsellerdebüt The Warmth of the Sun von 2010, in dem sie die Routen untersuchte, die gewöhnlich von Afroamerikanern genutzt wurden, die zwischen 1915 und 1970 aus den Südstaaten in den Norden und den Westen der Vereinigten Staaten migrierten. Ihr neues Buch dürfte ebenfalls ein wichtiger Beitrag sein, um zu verstehen, warum die amerikanische Gesellschaft so ist, wie sie ist. Kaste, die Ursprünge unseres Unbehagens, lautet der Titel. Isabel Wilkerson überträgt darin das indische Kastensystem auf die amerikanische Gesellschaft. Aber nicht nur das indische Kastensystem zieht sie heran, um über den Rassismus in den USA, seine Natur und seine Wurzeln nachzudenken, sondern auch das nationalsozialistische Deutschland mit seiner Rassenhierarchie. Alexandra Wach hat Kaste gelesen.
Im Winter 1959 reiste Martin Luther King nach Indien, denn er wollte den Geburtsort von Mahatma Gandhi besuchen, dessen gewaltlosen Protest er bewunderte. King interessierte Gandhis Kampf für die Rechte der Unberührbaren, deshalb traf er Schüler und Schülerinnen einer Highschool. Ihre Familien zählten zu dieser Gruppe. Der Schulleiter stellte King als einen der ihren vor, einen Unberührbaren aus den fernen USA. Isabel Wilkerson erzählt diese Geschichte in ihrem Buch Kaste gleich am Anfang. Die indische Verfassung von 1950 hatte zwar die Unberührbarkeit offiziell abgeschafft, King erfuhr aber, dass die Realität eine andere war.
King war fassungslos. Er hatte nicht erwartet, dass dieser Begriff auf ihn angewandt werden würde. Anfangs störte er sich daran. Er war von einem anderen Kontinent eingeflogen, hatte den Premierminister zum Galadinner getroffen. Er sah den Zusammenhang nicht, begriff nicht, was das indische Kastensystem mit ihm zu tun hatte.
Wilkerson beschreibt, wie King nach diesem Erlebnis begann, über die Lebenswirklichkeit der Menschen nachzudenken, für die er kämpfte, und begriff, dass das Heimatland der Freiheit ein Kastensystem geschaffen hatte. Für die Pulitzer-Preisträgerin ist diese menschliche Pyramide die Ursache für die Kämpfe, die in den USA aufgrund des Erbes der Sklaverei fortdauern. Die Autorin, die selbst Afroamerikanerin ist, setzt die heutige US-amerikanische Gesellschaft mit einem Kastensystem gleich.
Weder Reichtum noch Berühmtheit haben diejenigen, die in die untergeordnete Kaste hineingeboren wurden, vor der Polizeigewalt bewahrt, die unverhältnismäßig stark gegen die Menschen am unteren Ende der Hierarchie gerichtet zu sein scheint. Im Jahr 2015 brachen New Yorker Polizeibeamte einem Basketballspieler der NBA vor einem Nachtclub in Manhattan ein Bein. Die Verletzung machte den Spieler für den Rest der Saison arbeitsunfähig.
Für die 5 Ordnungshüter endete der Übergriff auf den Schweizer Thabo Cefolosar lediglich mit der Zahlung einer Schadensersatzsumme durch die Stadt New York. Wilkerson seziert auf über 500 Seiten das US-amerikanische System, das Afroamerikaner, aber auch andere ethnische Gruppen am Fortkommen in der Gesellschaft hindert. Die Gründe für sein Fortbestehen, ob im Sport, in der Wissenschaft oder der Strafjustiz, seien psychologischer Natur. Beispielsweise werde der Glaube an die weiße Überlegenheit am erbittertsten von weißen Verlierern verteidigt.
Der Aufstieg anderer kommt einer Herabstufung der eigenen Person gleich, sodass sich auch die Gleichberechtigung wie eine Herabstufung anfühlt. Da ich mich selbst als lebendes, atmendes Kastenexperiment in der Welt bewege, wollte ich die Hierarchien verstehen, die ich und Millionen anderer Menschen überwinden mussten, um unsere Arbeit und unsere Träume zu verwirklichen.
Wilkerson beschreibt den alltäglichen subtilen Rassismus, ob am Flughafen oder auf einer akademischen Konferenz, der immer wieder ihr Selbstverständnis als Mitglied der kulturellen Elite untergräbt. Er deutet darauf hin, warnt sie, dass hinter der Fassade des leistungsorientierten American Way of Life überwunden geglaubte Vorurteile nachwirken. Sie zieht einen Vergleich mit 2 anderen Ausbeutungssystemen, in denen eine Gruppe versucht, eine andere zu stigmatisieren.
Im Laufe der Menschheitsgeschichte haben sich drei Kastensysteme herauskristallisiert. Das tragisch intensivierte und als überwunden geltende Kastensystem von Nazi-Deutschland, das seit Jahrtausenden bestehende Kastensystem Indiens und die sich wandelnde, unausgesprochene ethnische Kastenpyramide in den Vereinigten Staaten.
Um die Wurzeln der Kastenbildung offenzulegen, kombiniert Wilkerson persönliche Zeugnisse und historische Beispiele. Sie blickt auch auf absurde Allianzen, wenn sich US-amerikanische Eugeniker für die Sterilisationsexperimente der Nationalsozialisten begeisterten und Nazis im rassistischen Rechtssystem der USA nach Anregungen suchten, wie das Verbot der Mischehe oder des gemeinsamen Besuchs von Schwimmbädern.
Gleichzeitig erhielten schwarze Entertainerinnen und Entertainer einige Anerkennung für die überzeugende Darstellung jener Rollen, die dem Stereotyp entsprachen und die das System für sie vorgesehen hatte. Hattie McDaniel wurde für ihre Rolle der Mammy, des fürsorglichen, fettleibigen, sexlosen Gegenentwurfs zum weiblichen Ideal der Scarlett O'Hara in der Verfilmung Vom Winde verweht, als erste schwarze Frau mit einem Oscar ausgezeichnet.
In Kaste geht es um Biologie, Sozialgeschichte und Kulturkritik. Im Zentrum steht aber die Entstehung von struktureller Diskriminierung. Von ihr profitieren nicht nur extreme Rechte oder übergriffige Polizisten. Auch selbstbehauptete Antirassisten können sich als Kastenanhänger entpuppen, wie der Gast einer Buchlesung, der den damaligen Senator Barack Obama um einen Drink bat. Wilkerson gelingt ein dunkles Kompendium rassistischer und sozialer Demütigung. Sie lobt aber auch Deutschland als ein erfolgreich demontiertes Kastensystem, eine Demokratie, die heute eine offene Flüchtlingspolitik betreibt. Über das Gelingen der Willkommenskultur äußert sie sich nicht. Sie widmet das Buch der Erinnerung an ihre Eltern, die das Kastensystem überlebten. Auch sie gehören zu Wilkersons Helden, zu all jenen, die sich den Grenzen des Ererbten widersetzt hätten. Eine entwaffnend persönliche Kampfschrift gegen nicht eingelöste Versprechen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten und eine facettenreiche Absage an die Unveränderlichkeit von Barrieren, die Menschen gemacht haben.
Alexandra Wach hat für Andruck das Buch von Isabel Wilkerson gelesen, Kaste, die Ursprünge unseres Unbehagens, heißt der Titel und wurde aus dem Englischen von Jan Wilm übersetzt, ist bei Kiona verlegt, 576 Seiten, 36 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Nächste Woche geht es bei uns um das Thema Staatenlosigkeit. Schätzungsweise 10 bis 15 Millionen Menschen sind davon weltweit betroffen. Die in Cambridge lehrende Historikerin Mira Siegelberg hat darüber ein lesenswertes Buch geschrieben. Eine moderne Geschichte sozusagen, die es jetzt auf Deutsch gibt. Wenn Sie aber gerade jetzt Lust haben, ein neues Buch zu beginnen, der Buchladen Ihres Vertrauens aber gerade jetzt die Türen schließt, schauen Sie doch mal in unsere kostenlose Audiothek-App. Da gibt es viele gute Buchvorschläge und auch die aktuelle Sendung zum Nachhören. Ich bin Melanie Longerich. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.